Mein Name ist Marco, willkommen zu einer neuen Folge des New VR Tech Talks und wie ihr gerade schon gesehen habt, auch mit dabei Steigerhoff. Hallo Steigerhoff.
Hallo Marco, hallo Sammy, hallo Community.
Hi, ja, genau. Und Sammy darf auch nicht fehlen. Hi Sammy.
Hallo Leute zusammen, wie geht's, wie steht's allen? So.
Gut, denn wir sprechen über Hardware, das machen wir am liebsten hier bei New VR Tech, über Hardware. Und zwar über Hardware sprechen wir heute, die noch in diesem Jahr erscheinen soll, nämlich die Big Screen Beyond. Sie soll für 1.369 Euro erscheinen, kann eben auch hier aus Deutschland bestellt werden. Allerdings nur beim Hersteller selbst, bei Big Screen in den USA. Ja, das muss man eben schon mal bedenken. Da sprechen wir jetzt aber eben drüber, wie unsere Meinung zu diesem Gerät ist. Und natürlich werden wir jetzt auch so ein bisschen darüber reden, was die Alleinstellungsmerkmale des Geräts sind. Bevor wir das allerdings tun, so wie du das ja auch gerade schon gesagt hast, Steigerhoff, begrüßen wir natürlich alle, die gerade live dabei sind, die das Ganze nachträglich hier als Audio-Podcast hören oder auch nachträglich auf YouTube beispielsweise zusehen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, denn ihr könnt das Ganze, wie eben gesagt, auch unterwegs hören. Macht das doch gerne. Das ist immer eine Möglichkeit, eine lange Autofahrt, gut, ja, da unterhalten zu werden, beziehungsweise diese gut zu überbrücken. Ja, okay, Big Screen Beyond, ein neuer Player, ja. Big Screen ist ja eher jemand, der aus dem Softwaremarkt kommt. Und Stager, da würde ich dich mal fragen, du hast, glaube ich, ein bisschen Erfahrung mit Big Screen VR, also der VR-Anwendung. Was kann man denn da so machen?
Ja, also es ist eine App für vor allen Dingen Steam VR und für aber auch im Oculus Store gibt es sie, glaube ich, also Standalone, in der man Räume hosten kann, vorgegebene Räume von Kinosälen, Wohnzimmer, Mondoberflächen, Lagerfeuer oder was auch immer. Man ist da ein bisschen kreativ und dort kann man sich dann halt Filme angucken, die irgendjemand dann halt streamt. Also entweder gibt es einen Host, der streamt und man guckt sich den Stream an. Gibt auch eine weitere Möglichkeit mit dem internen Player, halt, dass alle die gleiche Datei sich auf zum Beispiel ihre Quest 2 gezogen haben. Und dann kann man sich den Film angucken gemeinsam. Und mit dem internen Player wird sie sogar synchronisiert. Also alle gucken zur gleichen Zeit, ohne dass jemand streamt, sondern von der eigenen Datei.
Also wie Group Watch quasi, wie wir es mittlerweile auch von anderen Streaming-Anbietern kennen.
Genau. Mhm. Und eine andere Sache ist natürlich, man kann natürlich nicht nur mit Freunden gucken, sondern man kann auch in öffentliche Räume, man kann sie hosten, man kann aber auch diese Räume betreten. Und in der Regel, wenn man guckt, dann kann man sortieren nach Gameplay, Film, Serien oder Quatschen oder sonst was, ne? Also letztendlich gibt auch Leute, die da halt normal auf ihrem Computer spielen und du kannst es dir halt wie im Kino oder halt auf einer Leinwand oder Fernseher angucken. Oder eben halt auf Serien, Filme oder was auch immer. Ich war auch schon mal sogar auf einer Karaoke-Party. Auch das war möglich, ne? YouTube-Karaoke-Dinger gestreamt. Ich komme in den Raum, alle singen, war lustig.
Ja, da wäre ich ja mal gerne dabei gewesen. Aber ja, das sind eben diese Zufallsmomente in VR, gerade in diesen Social Apps. Ja, cool. Also man kann dort eine ganze Menge machen. Es geht also vor allem auch ums Entertainment, aber eben auch darum, dass man sich mit anderen dort vernetzt. Ja, und jetzt dachte sich Big Screen tatsächlich, okay, wir hätten doch gerne mal das passende Headset genau dafür. Wir hätten gerne die passende Hardware, denn auch die Kollegen bei Big Screen, die sind natürlich Hardware-Enthusiasten seit der ersten Stunde und haben durch ihre Software natürlich dazu beigetragen, dass es auch Software gibt hier auf dem VR-Markt. Die Frage ist natürlich immer, wenn man dann sich fragt, was müsste die perfekte VR-Brille haben für so einen Use-Case? Was bringt man da auf Papier? Was baut man dann? Und Sammy, da würde ich dich doch mal gerne fragen, was würdest du dir genau für diesen Use-Case, ja, du bist jetzt der Hersteller Big Screen, machst Big Screen VR, die Software. Was müsste die Brille dann können? Wie müsste sie sein, damit sie diese Erfahrung optimal tatsächlich bieten kann?
Ja, das, was er ja im Endeffekt jetzt schon macht, ne? Also man hat ein Headstrap, was dünn ist hinten, wo man sich auch anlehnen kann, wo man halt im Endeffekt auch mal lange sich mit irgendwas beschäftigen kann. Man hat ein sehr leichtes Gerät, also es sollte zumindest leicht sein, wenn man halt auch nie so störend auf den Augen was drauf sitzen hat, wenn man da jetzt mal sich mal 2-3 Stunden einen Film gucken will oder so, was halt in so einer App dann halt interessant ist. Und es sollte natürlich auch ein schönes Bild liefern. Und da hat man ja mit OLED und hohe Pixeldichte schon doch gut was getan, ja.
Okay, ja, du
Das
hast
würde
es
ich mal hier
angesprochen.
schon
Du hast
sagen.
jetzt schon einige Aspekte des Geräts genannt. Also ein Softstrap ist hier eben angebracht als Headstrap. Das heißt, diese Brille kann man ähnlich wie eine Quest 2, wie sie eben geliefert wird, an dem Kopf befestigen. Der Unterschied ist aber eben, dass die Brille einen ganz anderen Formfaktor als die Quest 2 hat. Sie ist also sehr leicht und auch sehr klein. Und so ist hier nicht zu befürchten, dass das Stoffstrap eventuell nicht mehr ausreicht. Ne? Ich glaube, so jeder, der die Quest mehr benutzt, der hat sich mittlerweile auf jeden Fall ein anderes Strap gekauft. Und ja, sie bieten ja eben auch Third-Party andere Elite-Straps selbst an, Meta. Ja, genau. Dennoch interessant hier, wenn wir jetzt mal über das Strap reden und wir können uns ja die Brille hier mal kurz ansehen. Ich blende sie hier mal ein. Dann sehen wir hier auf der Big Screen Website, dass zum einen, wir haben es ja auch schon mal hier im Talk einmal kurz angerissen, dass die Brille relativ klein ist. Jetzt gerade sehen wir die Linsen und das Display haben wir gerade gesehen. Und jetzt hoffe ich, geht der Schwenk zum Gerät. Jetzt werden die Brille gerade in der die Linsen hier gerade eingesetzt. Aber ich glaube, ich muss hier einmal eine andere Grafik suchen. Doch da sehen wir das Gerät jetzt mal von außen. Also wirklich sehr kompakt. Und da kommt dann eben hier entsprechend das Stoffstrap dann rechts und links dran. Das kann man auch leicht abnehmen, wenn man es dann eben transportiert in irgendeiner Form. Und das macht hier wirklich den Unterschied zu anderen Geräten, definitiv. Interessant ist, denn ich habe es ja auch schon in der Videobeschreibung hier unter diesem Video erwähnt. Es gab natürlich schon einige, die jetzt einen Prototypen bekommen haben vom Big Screen. Und auf Basis dieses Feedbacks hat Big Screen sich jetzt entschieden, dass sie einen Topstrap, also einen Strap, was quasi von links über den Kopf nach rechts geht, mit beilegen, zukünftig standardmäßig. Das wird hier also weiterhin möglich sein, wie wir es jetzt gerade sehen, dass man also nur das Strap hinter den Kopf herführt. Man kann zusätzlich aber noch ein weiteres Strap anbringen, damit man ein bisschen mehr Komfort auch oben hat. Starov, wie siehst du grundsätzlich so diese Strap-Thematik hier bei VR-Headsets? Du hast ja auch mittlerweile sehr viele Headsets schon aufgehabt. Wo hast du mittlerweile eigentlich so deinen Fokus gelegt? Was wünschst du dir, wenn du ein neues Headset irgendwie siehst, welche Art von Gasket, Strap und generell Komfort dort vorgefunden wird?
Ja, also ich finde natürlich am wichtigsten, habe ich mittlerweile festgestellt, also zumindest bei den Headsets, die kein Halo-Strap haben, die so wirklich am Gesicht anliegen, ist natürlich die Passform vom Gasket. Ich habe jetzt die Woche mal wieder nach längerer Zeit die Quest 2 aufgehabt, die ich ja, du sagtest ja, alle haben sie gemoddet, die länger nutzen. Auch ich habe sie gemoddet. Ich habe das Deluxe Audio Strap von HTC dran. Also wirklich hinten mit Knob zum Verstellen und irgendwas, was natürlich auch oben die Last abfängt. Dann gab es ja irgendwann mal von Meta selber so eine Rückrufaktion wegen dem Schaumstoff. Das konnte theoretisch Hautreizungen auslösen, dann gab es da so ein Kunstleder-Dings und ich habe, wie gesagt, das gerade gemoddet, habe es mir aufgesetzt, nachdem ich jetzt monatelang im Prinzip nur entweder Pico 3, Pico 4 oder PSVR 2 auf hatte und habe festgestellt, meine Güte, die Quest 2 selbst gemoddet mit HTC Deluxe Audio Strap ist mein mit Abstand unbequemstes Headset. Also wirklich, ne, weil das ist so unfassbar frontlastig immer noch. Trotz, ich habe auch einen Akku hinten drauf, ne, aber trotzdem, ne, das Ding, das ist sperrig und Brille ist wirklich auch, es geht, aber es ist unangenehmer, ne? Und ja, also ich mag sehr gerne von Pico die beiden Lösungen. Im Prinzip muss man da, also musste ich da nichts modden. Und ja, aber die Möglichkeit ist natürlich immer da, ne, das zu verbessern. So, und naja, der große Vorteil der Beyond ist natürlich, dass sie halt sehr leicht ist. Ne, und da muss ich sagen, also
Genau.
das Ding so mit der Quest 2, also mit Gewicht hinten dran und dann vorne mit was da alles drin verbaut ist als Standalone-Gerät. Es ist schon schwer und es ist schon nervig.
Ja, das geht bestimmt in Richtung 1 Kilo langsam bei dir, ne, mit allem, was da dran
Ja, ich
hängt. Das
müsste
könnte
das
schon
mal
sein,
wiegen,
ja.
aber sind bestimmt geht so in die Richtung, ja.
Ja. Ja, tatsächlich sprechen wir bei der Big Screen Beyond und richtig, das ist ein tatsächlich ein anderes Alleinstellungsmerkmal hier von 127 Gramm vom Gerät selbst, ja. Hier ist alles andere nicht mit eingerechnet. Also definitiv hier eine Hausnummer, die wir bei weitem noch nicht so niedrig gesehen haben. Und das ist durchaus ein großer Aspekt hier, ein großer Vorteil bei dieser Brille und ein großes Alleinstellungsmerkmal. Denn das findet man auf dem VR-Markt eben überhaupt nicht, gar nicht. Ne? Also wir haben schon tatsächlich einige andere Ansätze jetzt hier schon besprochen und gesehen, die Big Screen hier macht. Und das lässt ja erstmal vermuten, dass das durchaus ein cooles Gerät werden könnte. Ja, Steigauf, du hast inzwischen hier
genau,
deine...
Genau, ich habe die mal geholt, weil ich sehe gerade, du brauchst einen größeren Akku hinten, weniger frontlastig. Also der ist schon groß, der Akku, ne? Und der wiegt auch schon einiges. Also so von der Frontlastigkeit, das ist schon ausbalanciert, ne? So ist es nicht. Aber trotzdem, das Gesamtgewicht und auch das Gasket so vorne, also ich will jetzt nicht sagen, es geht halt gar nicht. Und ich sag mal, als ich sie damals regelmäßiger benutzt habe, da war ich da auch zufrieden. Aber mittlerweile entwickelt sich halt alles weiter am Markt. Und dann hat man halt eben, sag mal, hier direkt daneben die Pico 3. Ne? Und wenn ich das so nebenbelege, was ja praktisch fast das gleiche Gerät ist, also das wiegt fast die Hälfte, würde ich mal fast sagen. Oder also ich sag mal, mindestens ein Drittel weniger. Und es ist einfach vom Strap her noch angenehmer.
Ja, die Pico macht natürlich eins besser. Sie hat den Akku direkt hinten verbaut, ne, von Haus aus. Und du nutzt dort natürlich keine Powerbank, weil es ja immer per Kabel bei dir im Einsatz ist. Ne? Ja, klar. Ja, aber deswegen, die Pico 4 wäre, glaube ich, noch ein gutes Gerät, um das zu vergleichen. Denn das kann man ja durchaus 1:1 mit einer Quest vergleichen, was auch, das den Ansatz im Markt eben angeht und definitiv ist die Pico 4 ja ein ganz anderer Formfaktor als die Quest 2. Ja. Aber es geht eben noch weniger und das erreicht Big Screen hier tatsächlich mit der Big Screen Beyond. Interessant ist auch, wir haben ja auch schon vor einigen Jahren mal FirmenWare Megadodo hier erlebt, ja, wo wir gerne auch alle $10 hingespendet haben, von dem Traum einer G2 viel günstiger und trotzdem besser und was weiß ich nicht alles, dass tatsächlich Geräte existieren. Also erstmal haben wir Big Screen, hat zwar noch nie ein VR-Set gebaut, ja, aber sie sind auf jeden Fall am Markt. Sie werden nicht nächste Woche aufhören, am Markt zu sein. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Vertrauensvorschuss. Das Zweite ist, sie haben tatsächlich funktionierende Geräte an sehr viele Leute ausgeliefert, jetzt schon zum Test, Prototypen. Und alles, was sie sagen, ist ja durchweg grundsätzlich so, dass es ein Headset ist, was man besitzen kann, was man benutzen kann, was gut ist. Ne? Also auch das ist ein Indiz hier, dass in Zukunft da wirklich ja durchaus Big Screen hier ein Player werden kann, ne? Was VR-Headsets angeht.
Ja, ich wundere mich total, ne? Dass, ich sag mal, du hast ja am Anfang richtig gesagt, es ist eine einzige App, die rausgebracht haben. Und man muss dazu sagen, es ist eine kostenlose App. Und da ist auch nicht großartig jetzt Werbung drin. Man hat natürlich die Möglichkeit, dort Filme zu kaufen. Irgendjemand im Chat hat schon gesagt, haben aber nicht so die größte Auswahl. Und da frage ich mich ja wirklich, machen die da so viel Umsatz mit oder so, dass man jetzt irgendwo sich die Entwicklung eines VR-Headsets finanzieren kann? Es ist schon irgendwie verwunderlich, ja, ne?
Na klar, also grundsätzlich sind solche Firmen natürlich auch immer auf Investoren angewiesen, die sie auch meistens finden. Und dazu kommt dann eben noch, dass diese 3D-Movies, die du da mieten kannst, die sind vielleicht auch hier im Markt nicht so beliebt, weil es eben nur internationale Filme sind, also internationale Tonspuren dort vertreten sind. Oder eigentlich noch genauer gesagt englische Tonspuren. Und nicht jeder interessiert sich natürlich dafür. Ne? Aber ja, grundsätzlich hast du recht. Das ist jetzt erstmal nicht so, dass das so eine App ist, wo man ultra viel Geld mit verdient, glaubt man jedenfalls. Und ja, dann ist das doch bemerkenswert, was sie jetzt schon auf die Beine gestellt haben, definitiv.
Genau, wenn ich dagegen so sehe, so Meta, wo dann halt Facebook und WhatsApp und was alles zu Meta-Konzern gehört, hintersteckt oder Pico mit TikTok, was ja auch abgeht, da denkt man, okay, ja gut, da ist halt auch ein Player hinter. Und dann kommen so ein paar Leute von Big Screen, die haben da so eine kleine App, die wahrscheinlich nicht mal 1% der Leute, die TikTok nutzen, überhaupt kennen. Und dann bauen sie da so ein Ding hin, was ja auch, wie du schon richtig sagtest, funktioniert.
Richtig, genau. Und auch nicht nur in dem Interview oder so, sondern wirklich, es funktioniert. Ja, um nochmal auf die DKG von Megadodo zurückzukommen. Ja, Sammy, du hast schon angesprochen, Micro-OLED ist etwas, was du dir wünschst, weil natürlich zum Filmschauen OLED das Beste ist, was man bei Fernsehen im Moment kriegen kann. Jetzt ist es so, dass man hier Micro-OLED-Displays verbaut hat. Micro-OLED, warum? Ja, wir brauchen hier den kleinen Formfaktor. Und hier haben wir eben 2560 mal 2560 Pixel pro Auge. Und das ist doch schon ziemlich hoch. Die Auflösung alleine, die ist nie komplett für sich aussagekräftig, weil das natürlich immer abhängig davon ist, wie groß ist auch das Field of View. Ne? Also eine 8KX ist auch nicht gestochen scharf, so scharf wie Fotorealismus. Nein, sie hat eben einen riesen FOV und da verteilen sich die Pixel. Also es geht immer um die Pixel per Degree und sie geben diese Pixel per Degree hier mit 28 an. Und zum Vergleich, eine Pimax Crystal beziehungsweise eine Vario Aero, die erreichen laut ihren eigenen Angaben 35 Pixel per Degree. Das heißt, wir haben hier definitiv nicht das schärfste Headset, was die Displays angeht. Aber wenn wir mal andere Headsets eben auch daneben stellen, ist es immer noch eines der schärfsten Headsets, was wir jetzt gerade auch so im PC-VR-Segment und generell auch im VR-Segment haben. Ne? Also das ist durchaus bemerkenswert.
Also ich denke auch, was das ganz schön scharf sein wird, weil das ist ja alles relativ klein auf engen Raum. Also es wird wenig verteilt. Also ich denke schon, dass es ein gutes Bild abliefert, das Teil. Aber halt dafür sparst du halt am FOV, ja.
Ja, du hast es schon gesagt und genau darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Bisher ist alles hier nur gut gewesen, was man so erzählt hat und was man gehört hat. Jetzt ist es aber eben so, dass natürlich die Tester auch nicht stumm geblieben sind, sondern sie haben sich die Geräte auch angeguckt und haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, was nicht so gut ist. Und ein Aspekt ist tatsächlich das FOV. Wir müssen jetzt auch nochmal vorheben, mir geht es ja um unsere Meinung jetzt zur angekündigten Big Screen Beyond. Das heißt, es ist ein Prototyp und wir selber hatten auch alle noch nicht die Gelegenheit, diese Brille zu testen. Fakt ist aber, das Field of View ist hier ein Thema gewesen bei den Testern, also das Sichtfeld, wie groß das Sichtfeld. Und durchaus interessant war, dass der eine eben stärker auf diesem Thema rumgeritten hat und oft oder ist und der andere eben weniger, weil es eben auch total subjektiv ist, wie stark man das eben wahrnimmt. Also, das Field of View soll hier, und da zitiere ich jetzt beispielsweise mal Sebastian Ang von MRTV, kleiner als die Quest 2 sein. Und hier ist doch mal die Frage, als Vive Pro 2 Daily Driver Nutzer Sammy, wie findest du denn ein Field of View, was kleiner als Quest 2 Niveau ist?
Wird sich wahrscheinlich dann so ähnlich wie Aero anfühlen, plus leichter. Könnte schon geil sein. Ich bin zwar auch klar, großes FOV ist geil und so, aber mir geht es meistens eher um die Schärfe. Da muss das FOV nie so wichtig, ist es nicht ganz so wichtig. Also ich würde sagen, wenn das so wie bei Aero am Ende landet, wäre es eigentlich nur gar relativ geil.
Also ich persönlich habe die Aero nie kleiner empfunden vom FOV als eine Quest 2.
Findest du?
Also ich fand vertikal war sie definitiv kleiner.
Ja, genau, aber das habe ich eigentlich nie so, fand ich nie so störend.
Da waren störende Dinge für dich natürlich auch,
stimmt,
ne?
Das stimmt.
Ja.
Das Warping, ja.
Richtig, aber ich persönlich muss erstmal sagen, so ganz grundsätzlich, egal ob nun, was das Gerät für Vor- und Nachteile hat, finde ich es ja schon mal erstmal lobenswert, dass irgendjemand ankommt, außer Pimax. Und obwohl Pimax kann man auch da gar nicht so richtig mit reinreden, sondern jemand kommt auf die Idee und sagt, ein PC-VR-Headset jetzt zu machen, ist eine tolle Idee. Weil das ist ja deren Idee. Wir machen mal ein PC-VR-Headset und das mit Lighthouse, was ja nun das beste Tracking ist. So, und letztendlich haben sie natürlich dann die Not zur Tugend gemacht, weil für sie ist es natürlich einfacher, als neuer Player müssen sie nicht extra irgendwie Controller entwickeln. Sie müssen keine Basisstation, kein Tracking. Das ist ja schon alles vorhanden und das ist ja auch in Ordnung.
Wieso? Richtig.
Ich meine, macht ja HTC auch im Prinzip. Und die haben ja jetzt auch nichts Neues entwickelt.
Genau, und es ist ja auch nicht gut für den Formfaktor, wenn dann auch noch Tracking-Kameras irgendwie in diesem Gerät sein müssten und, und. Ne?
Ja, genau. Und letztendlich muss man sagen, wo ich gerade Pimax erwähnt habe, die haben ja auch jetzt halt gerade mit der Crystal ein PCVR-Headset. Aber die scheinen ja der Meinung zu sein, das reicht nicht aus. Wir müssen da wieder irgendwas Standalone-mäßiges reinbauen, was natürlich am Anfang noch nicht funktioniert. Aber zumindest macht es das Ganze wieder teuer, macht es das Ganze schwer, macht es das Ganze riesig.
Ja, ich glaube, ein Synonym dafür ist auf jeden Fall Pimax Crystal. Aber ja, ist natürlich einfach nur ein lustig gemeinter Seitenhieb, denn wir selber hatten ja auch die noch nicht auf. Und da werden auch andere Vorteile einfach sein. Aber wir sprechen ja heute über die Big Screen Beyond.
Genau, aber ich sage jetzt mal so, was ich da loben wollte bei Big Screen ist einfach, dass sie sagen, wir wollen hier keinen eigenen Store aufbauen und denken, wir machen jetzt wahnsinnig viel Kohle mit Standalone wie Meta, sondern wir machen einfach eine Hardware. Die machen wir halt so, wie wir uns die erstmal denken, obwohl wir gar nicht so die Erfahrung haben. Und wir machen jetzt halt die möglichst klein. Und nicht irgendwie, wir versuchen, weil man hat ja das Gefühl, sie wollen jetzt gar nicht unbedingt möglichst viel Umsatz machen, sondern das, was ihre Vision ist, umsetzen. Ohne da jetzt dran zu denken, soll, sonst hätten sie auch wahrscheinlich die kleinste Brille, aber als Standalone-Version probiert.
Ja, die Frage ist eben natürlich generell, wie ihr Plan ist, ne, damit Geld zu verdienen, ob sich das trägt. Fakt ist aber letztlich ja, und das hast du gut gesagt, sie haben sich entschieden, hier den PC VR zu nutzen. Und das aber vielleicht auch aus dem gleichen Grund, wie du es gerade bei dem Tracking erwähnt hast, weil das einfach Systeme sind, die alle da sind, da können sie sich andocken. Wir freuen uns natürlich, dass sie das machen, dass sie ihr Commitment geben für PCVR. Nicht, weil wir ausschließlich PCVR mögen, sondern weil es einfach schade wäre, wenn eine Plattform wegfallen würde und nur noch eine andere Plattform da wäre. Ne? Darum geht es immer um, ja, man kann quasi sagen, Diversität bei VR-Hardware sozusagen. Ja, und hier ist es jetzt so, dass wir eben kabelgebunden unterwegs sein müssen. Wir brauchen das TeamVR-Tracking, wir brauchen die Controller. Und letztlich ist das natürlich auch noch ein Kostenpunkt. Also wer noch kein Lighthouse hat, der muss hier nochmal rund 600 € zusätzlich in die Hand nehmen, um hier die Brille normal benutzen zu können. Das wären also dann Pi mal Daumen rund 2.000 € Investitionen. Ja, definitiv kein Massenmarktprodukt, das steht, glaube ich, fest. Und da wird sich genau, wie du es gerade vorher gesagt hast oder ja, dir gedacht hast, Stagerow, natürlich zeigen, inwiefern sie dann Geld verdienen. Ist auch eine berechtigte Frage, auf jeden Fall. Ja, eine Sache ist hier außerdem noch aufgefallen bei dem Test der Big Screen Beyond, und zwar ist aufgefallen, dass die Edge-to-Edge-Clarity nicht so gut sein soll tatsächlich. Und das ist natürlich etwas, wo gerade von uns dreien die Alarmglocken angehen, denn wir haben den G2-Hype erlebt und mitgemacht, und das war bei uns allen auch eine lange Zeit unser Lieblingsheadset. Es ist immer noch irgendwie mein Lieblingsheadset, so emotional gesehen, aber es war unser Go-To-Headset, das hat einen neuen Meilenstein in Sachen Bildschärfe eben erreicht und ist auch heute noch ein gutes Headset. Was allerdings ein großer Kritikpunkt ist an dieser Brille, ist, dass eben die Klarheit von links nach rechts, wenn man eben mit dem Auge sich umschaut in VR, die ist nicht gleichbleibend gut. Vor allem im Zentrum ist es eben scharf. Und das soll hier ähnlich auch bei der Big Screen sein. Und ja, das ist natürlich etwas, was wir eigentlich so nicht mehr wollten. Sammy, wie siehst du diesen Punkt an? Du hast ja auch jetzt ja nach der G2 einige Brillen besessen oder auch getestet. Wie siehst du den Punkt, dass man in manchen Aspekten wieder mehr in die Vergangenheit geht, obwohl man ja bei einigen Dingen hier zukunftsweisend ist?
Naja, liegt das hier wieder am Ende wieder an diesen Pancake-Linsen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Pancake-Linsen, seitdem die raus sind, irgendwie bis jetzt noch nie so richtig gut waren. Also irgendwie immer Claire und irgendwelche anderen Sachen, die du am Ende bei den Fressen halt irgendwie hoch hast. Ich fände es natürlich bei dem Preis, dass das Ding kostet, fände ich es natürlich cool, auch wenn sie gleich gesagt hätten, wir machen irgendwie Asphärische rein, aber dann wäre es wahrscheinlich wieder zu groß geworden.
Und genau, dann braucht man mehr Abstand zu den Linsen. Das ist das Problem.
Das ist wahrscheinlich genau das Problem, ja.
Zu den Displays, meine ich, genau.
Das scheint wieder, die Pancake-Linsen wieder irgendwelche Probleme zu haben. Also Bis jetzt bin ich mit den Linsen irgendwie noch nicht so richtig glücklich. Also bis jetzt irgendwie mehr Probleme, als was sie irgendwie helfen. Außer was man jetzt dünner bauen kann, ja.
Ja, genau. Starkov schüttelt schon mit dem Kopf.
Also
Also
ich
ich
finde
würde
zum
nicht sagen, dass
Beispiel
sie
die
schlechter als
Pico.
Fresnel sind, ne?
Nee,
Aber
das auf
auf
gar
jeden
keinen
Fall, nee,
Fall, auf gar
genau.
keinen Fall. Also ich finde die Pancake-Linsen der Pico 4 deutlich besser als alles, als jede Fresnel-Linse, die ich kenne. Muss
Okay.
ich sagen, ne? Also besser als Pico 3, Quest 2, G2. Das mich persönlich hat auch bei der G2 diese Edge-to-Edge-Clarity nur in einem einzigen Fall wirklich gestört, weil ich eigentlich nicht so ein Augenverdreher bin. Mich strengt das zu sehr an. Ich mache lieber leichte Bewegung und gucke alles irgendwie im Zentrum mir nur an. Nur, wo es mich wirklich gestört hatte, habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt im Talk, war bei Wanderer. Weil es da halt Untertitel gab, die man halt damals zumindest ich habe es relativ am Anfang gespielt. Mittlerweile durch ein Update ist es behoben, aber man konnte sie halt nicht einstellen. Die waren fix unten im unteren Bereich. Und da musste ich meine Augen verdrehen, weil wenn ich den Kopf halt nach unten genommen habe, sind die Untertitel mit runtergegangen. Das heißt, sie waren immer im unteren schwammigen Bereich und das war wirklich so unscharf, dass man es kaum lesen konnte und es war noch anstrengender. Augen verdrehen und was Schwammiges lesen, das hat keinen Spaß gemacht. Ne? Jetzt hatte ich die dann sowieso ausgestaltet, die Untertitel, weil ich einigermaßen so mit dem Englischen ganz gut zurande komme, aber es gibt ja viele, die es stört. Und Filme habe ich ja auch öfter mal Untertitel. Ich sag mal, Englisch ist ja noch gut, aber wie viele Filme heutzutage haben dann einen Teil, wo dann irgendwie der spielt auf einmal in Spanisch, in Spanien oder in Lateinamerika
Genau.
und alles ist auf Spanisch, nicht synchronisiert und sind unten Untertitel. So, und dann stehst du halt schon da, ne? Und wenn du dann eine schlechte Edge-to-Edge-Clarity hast, wäre das für mich wirklich der größte Kritikpunkt.
Ja, das stimmt. Ich würde tatsächlich diesen Punkt auch als größten Kritikpunkt sehen. Und lasst uns gerne dann über den dritten Aspekt sprechen, der hier direkt negativ ist, weil dann können wir gleich das so ein bisschen besser zusammenfassen, denn wir haben ja noch lange nicht über alles gesprochen, was diese Brille kann. Nämlich tatsächlich Glare. Ja, ich unterscheide mittlerweile nicht mehr zwischen Glare und God Rays. Es ist einfach etwas, was einen blendet, was stört, was nicht schön ist. Und auch das soll hier ein Problem sein. Shagov, du als Pico 4-Besitzer, wie empfindest du dort den Glare?
Nicht wirklich störend. Also ich weiß noch, in der allerersten Version, wo du ein Gerät hattest, was wir gemeinsam getestet hatten, da hatten wir auf einmal so komische Spiegeleffekte drin, so wie mehrere Layer übereinander. Ein Objekt hatte sich, hast du gesehen, und es hat sich irgendwie selber gespiegelt, gerade in so einer Bewegung. Und da dachten wir alle, was ist das denn? Und das habe ich seitdem nie wieder gesehen. Wahrscheinlich gab es irgendein Software-Update und das ist verschwunden. Ja, es gibt leichte Spiegeleffekte, aber überhaupt nicht zu vergleichen mit, ja, ich sag mal, Index oder halt Pro 2, die ja sehr starke Glare-Effekte haben. Wenn auch es bei der Index, hast du ja selber festgestellt, ja auch Serienstreuung gibt, starke. Als du verschiedene Geräte im direkten Vergleich hattest, aber trotzdem haben sie es ja alle. Und ich finde es bei Pico 4 auch weniger als bei der Pico 3 und bei der Quest 2.
Okay, ja, also was du gerade angesprochen hast, das ist tatsächlich nicht irgendwie durchaus plötzlich durch ein Update verschwunden, sondern die Lösung ist tatsächlich unser Gehirn, ja. Wir haben uns dran gewöhnt. Und deswegen würde ich auch diesen Glare, den wir dort gesehen haben, denn ich habe tatsächlich immer noch dasselbe Gerät, ja, wie ich euch damals präsentiert habe, und ich sehe es nicht mehr, würde ich ihn, also nicht mehr bewusst, würde ich ihn eben auch auf jeden Fall unter der Edge-to-Edge-Clarity ansiedeln in der Priorität. Es kommt natürlich auf die Ausgeprägtheit an. Und da lässt sich eben jetzt nur mutmaßen, ob es jetzt hier ein Problem sein könnte oder nicht.
Aber letztendlich ist, finde ich persönlich, wenn mich immer Glare gestört hat, dann natürlich als meistens beim Film gucken. Ne? Weil man hat es ja in der Regel immer, wenn du spielst, dann hast du in der Regel immer irgendeinen Hersteller, der wird am Anfang eingeblendet, schwarzer Screen und dann kommt weiße Schrift und dann kommt irgendwie so und so Studios präsentieren. Und da siehst du ja total, da bist du geblendet. Ich kann mich dran erinnern, habe ich auch schon oft gesagt bei der PSVR 1, dass ich am Anfang immer dachte, ich hätte meine Linsen verschmiert, war da immer am Wischen, weil das so komisch strahlte, wie wenn ich darauf gekommen bin. Aber das war es natürlich nicht. Und ja, beim Film gucken hast du ja auch oft Kontraste. Du hast dunkel, dann hast du da irgendwelche hellen Bewegungen und dann hast du auch Reflexionen. Bei normalen Spielen, also normalen Spielszenen, fällt mir das dann nicht mehr wirklich auf.
Die Frage ist ja letztlich, wie präsent ist das Negative an dieser Brille und wie sehr ist dann doch das, was die Brille ausmacht, nämlich beispielsweise ja der Formfaktor, das ist ja echt Alleinstellungsmerkmal Nummer 1. Wie sehr ist das am Ende ein Alleinstellungsmerkmal, der vielleicht über alles hinweg sieht, ne? Hinwegsehen lässt, eher gesagt. Also das würde mich echt interessieren. Und jetzt doch die Frage, Mensch, warum haben wir die Brille noch nicht alle vorbestellt? Ja, ich glaube, das war doch in der Vergangenheit, wenn ein cooles Konzept kam, plus HTC, dann haben wir die Brille in der Regel immer vorbestellt und ja, risikolos haben wir dann innerhalb von 14 Tagen entschieden, ob wir diese Brille behalten möchten, ob die Brille es wirklich wert ist, gekauft zu werden. Jetzt haben wir das alle nicht gemacht, soweit ich weiß, und leider ist das natürlich aus folgendem Grund. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, es gibt keinen Händler, der Big Screen vertreibt, sondern sie machen das alles selbst. Und das wiederum bedeutet, dass man auch kein Rückgaberecht hat. Jetzt bin ich mal natürlich auf die Idee gekommen und habe Big Screen angeschrieben und habe mal gefragt, okay, wie sieht es denn so bei euch aus mit Garantie? Wie sieht es denn aus mit Rückgaberecht? Was bietet ihr an? Und man war sehr transparent und hat auch alles dazu erwähnt und sagte, ihr als Käufer habt 2 Jahre Garantie bei uns für nicht selbstverschuldete Schäden am Gerät. Das ist also gut. Da muss man dann darauf vertrauen natürlich, dass dieser Hersteller existiert, dass auch gerade über den langen Weg nach den USA hier einem geholfen wird. Und sie würden auch Versandkosten bezahlen im Falle eines Defekts und und. Aber leider ist ein weiterer Aspekt, und ich habe ja gerade die Vorbestellung angesprochen, hier nicht gegeben, denn man kann die Brille nicht zurückgeben. Es gibt allerdings ein kleines Sternchen. Man kann sie zurückgeben, bekommt aber nur 75% des Kaufpreises wieder. Und das ist natürlich bei dieser hohen Summe, ich glaube, weniger als der Gebrauchpreis auf dem Markt, wenn man sie dann einfach verkaufen würde, wenn sie einem nicht gefällt. Nur da haben wir leider dann als Endverbraucher, der es gerne testen möchte, wieder ein Problem. Denn ja, ich habe es ja auch schon, ich habe ja auch schon Sebastian in der Alternativen Realitäten Podcast-Folge vom vergangenen Sonntag zitiert. Da sagte ich ja eben auch wie er, wir haben hier 15 Schuhgrößen, 15 IPD-Stufen, die man kaufen muss, was grundsätzlich keine schlechte Idee ist, aber was natürlich den Gebrauchtwagen, nicht Gebrauchtwagenmarkt, den Gebrauchtwarenmarkt hier an der Stelle, ja, also wir wissen ja, das wird kein Massenheadset, weil der Preis einfach viel zu hoch ist. Und dann gibt es auch noch 15 verschiedene Versionen, die dann auch auf einen passen müssen. Nicht so leicht. Bin aber immer noch nicht am Ende. Wir haben immer noch ein Problem. Denn es gibt ein Gesichtspolster, was hier individuell auf die eigene Person angepasst ist. Das ist auch ein Riesenvorteil, was den Komfort angeht. Wir reden gleich drüber. Aber auch ich als interessierter Nutzer, für mich ist das Risiko zu groß tatsächlich. Und ich finde, dieses Problem muss Big Screen lösen. Sie haben nicht an den Kunden gedacht, an den Kunden, der ein Gerät testen möchte, bevor er eben so einen hohen Kaufpreis investiert und ihn nicht wieder zurückbekommt. Sammy, wie siehst du das als Endverbraucher, dass Big Screen hier so vorgeht?
Na gut, liegt doch viel daran, weil die sich halt für diesen kleinen Formfaktor entschieden haben, ne? Dadurch, dass das halt im Endeffekt alles für jeden individuell erstmal eingestellt werden muss, was das IPD angeht, was dieses Gasket da angeht. Und ich glaube, die haben sich dadurch, dass das Teil halt so ein bisschen unikatmäßig für jedes Gesicht anflanschen wollen, haben sie sich halt Käse wirklich gefallen getan, was das dann halt im Endeffekt auch jemand mal weiterverkaufen kann, das Teil, ne? Also es ist ja wirklich so, wenn du es weiterverkaufen willst, muss derjenige, der das kauft, der muss genau dieselben Werte im Endeffekt wie du haben. Und dann muss er noch Glück haben, was er vom Big Screen ein Gasket bekommt. Das, weiß ich nicht, der Aufwand ist dann relativ semi-geil, ja. Also für den Kunden ist es echt, also wenn man das Ding haben will, man muss sich halt von Anfang an im Klaren sein, dass das Teil behalten wird. und was es wahrscheinlich nie so einfach weiterverkauft bekommen wird. Klar, wird sich bestimmt mal ein Kunde finden, aber wird man wahrscheinlich trotzdem ganz schön im Preis runtergehen müssen, damit da überhaupt noch jemand zuschlägt dann noch. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist echt schade und Schargoff, ich glaube, du siehst das auch ähnlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, es ist für ganz spezielle Zielgruppe. Also, unsere VR-Zielgruppe ist ja eh schon klein und die machen das dann wirklich. Die konzentrieren sich wirklich auf Leute, die müssen A, genug Geld haben. Weil ich sag mal so, das ist ja nun auch kein kleiner Preis. Und wenn es dann irgendwann was Besseres gibt auf dem Markt, dann muss dir das auch egal sein, wenn du die nicht vernünftig verkauft kriegst. Ich weiß gar nicht, ob die Möglichkeit überhaupt besteht, ein zweites Gasket nachzukaufen. Also ich sage jetzt mal nur das Gasket alleine. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will die weiterverkaufen an einen Kumpel, der zufällig das gleiche IPD hat wie ich, kann der sich denn noch ein individuelles Gasket nachholen oder nicht?
Ja, das ist einfach nicht bekannt jetzt gerade, ne? Hier
Ja.
und da herrschen Gerüchte, aber jetzt gerade kann ich es jedenfalls nicht. Ja, das ist einfach schade. Und jetzt gerade ist es auch nicht so. Also ich als Big Screen würde eigentlich der kundenorientierter vorgehen und einfach die Herstellung des Gesichtspolsters abkoppeln von dem Produkt, von dem Artikel der Big Screen selber. Und dann einfach sagen, okay, das ist ein Produkt, das ist für dich gefertigt, das kannst du nicht zurückgeben, das kostet X Euro, das musst du behalten, das ist dann einfach so. Die Big Screen Beyond selbst, warum kann ich die nicht zurückgeben? Es macht doch gar keinen Sinn, ich verstehe es nicht, ne? Und vor allem auch 75% des Kaufpreises. Also wir können ja definitiv jetzt schon sagen, dass das Gesichtspolster hier nicht ein Viertel des Gesamtpreises ausmacht, ne? Also da
Vor allem,
steckt
wenn
noch
sie
viel
es
mehr drin.
drucken, so
Genau,
ungefähr, ne?
ja. Also, es ist einfach schade. Ich verstehe natürlich als Hersteller auch, dass man grundsätzlich ja nie Retouren irgendwie cool findet. Fakt ist aber auch, dass natürlich Retouren nirgends umsonst sind, sondern sie sind natürlich eingepreist. Denn am Ende ist ja ein Kaufpreis immer die Summe aller Kosten und Marge im besten Fall. So, natürlich ist auch, sind auch Retouren und die Kosten, die im Unternehmen da stehen, schon eingepreist, ne? Nur eben nicht dediziert und so ist es psychologisch einfach leichter, das Ganze zu verkaufen. Ja, hier ist es leider nicht so und das finde ich persönlich schade und gerade als neuer Player am Markt, finde ich, haben sie nicht den Vertrauensvorschuss, um das irgendwie ja dann in Zukunft so einfach wettzureden. Ich meine, wenn jetzt Meta das machen würde, ja, da wissen wir alle, okay, die haben schon mal coole Headsets gebaut. Das wird schon vielleicht irgendwie laufen, das wird schon okay sein, ne? Aber gerade weil ja auch Leute über negative Punkte sprechen, habe ich ja gar nicht die Gewissheit, dass mich das vielleicht ja nicht vielleicht zu sehr stören wird, ne? Und das ist, finde ich, leider so ein bisschen gerade vorneweg ein Problem, eine falsche Entscheidung aus meiner Sicht.
Das Problem ist ja auch, wenn du dir das Teil jetzt in Experience oder sowas angucken würdest, du müsstest ja genau das Gerät haben, was dann auch zu deinem Gesicht passt, weil du ja gar nicht weißt, ob der Abstand dann passt, ob die Augen passen. Und dann, selbst da erlebst du ja dann im Endeffekt schon eine scheiß Experience, weil da halt vielleicht am Ende gar kein Wert so wirklich richtig übereinstimmt und du dann am Ende
Richtig. Ich meine,
total sch schief guckst. Dann.
das Ding ist, das wäre natürlich hier, also was du ja angesprochen hast, ist ja die MRTV Experience, die ja Sebastian Ang auch anbietet hier in Dortmund, dass man also dorthin gehen kann, Headsets testen kann. Das ist ja aber etwas, was sehr individuell ist, ne? Was vor allem hier möglich ist, in der Umgebung. Aber das ist ja nichts, kein Prinzip, was weltweit irgendwie vertreten ist. Sie müssten ja eigentlich hergehen und die Geräte in Masse in Elektronikfachmärkten, Entschuldigung, in Elektronikfachmärkten unterbringen, so wie ich es jetzt gesehen habe, auch in Berlin, wo es so eine ganze Play Area ist, wo man die Geräte testen kann irgendwie, ne? Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Also wir sagen, okay, wir kennen da einen, ja, der hat da so ein Studio, da fahren wir mal hin und können das mal testen, okay. Aber sobald da eine Variable nicht stimmt, ist dieser Test dann auch wieder obsolet, wie du es ja auch gesagt hast. Ja, aber dann lasst uns doch mal, das haben wir jetzt ja angesprochen, wie schlecht eigentlich das für den Käufer sein kann oder für den Interessenten eher gesagt, das Konzept. Aber wie gut ist denn vielleicht die Ursache, für dieses schlechte Konzept, nämlich ja angepasste Dinge an einen selbst, und zwar das Gesichtspolster.
Genau. Schlagoff,
ja, wie findest du denn diesen Ansatz, dass du bist ja auch Brillenträger, dass diese Brille eigentlich wie deine Sehhilfe auch ja an dich angepasst ist?
Ich finde es total gut. Ich würde mich auch mal wirklich interessieren, ob ich wirklich so viel schlechteres FOV wie eine Quest 2 damit habe. Weil ich bin ja immer der FOV-Benachteiligte. Ich habe immer deutlich schlechteres FOV als du. Ich bin dran gewöhnt. Ne? Bei mir ist da natürlich auch das vom Winkel ein bisschen anders. Aber letztendlich ist es ja auch mit dem Headset, mit dem größeren FOV dann wieder prozentual gleich, ne? Auch wieder kleiner. Aber wenn ich mal eins habe, was genau an mein Gesicht angepasst ist, vielleicht ist es dann gar nicht so klein oder ist auf einem ähnlichen Niveau wie G2 Quest 2. Durchaus ja bei mir möglich.
Ne? Das stimmt, ja.
Bei dir, je nachdem, wie weit ich dann dran bin oder nicht dran bin. Ich habe halt, wie gesagt, mit der Quest 2 auch ein kleines FOV. Ja, also grundsätzlich finde ich ja die Idee schon gut, was individuell anzupassen. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, oder ich finde die Entscheidung, sagen wir mal so, nicht richtig, gleich so in dieses Extreme zu gehen.
Okay.
Das machen andere, haben das ja auch gemacht und haben sich damit halt Nachteile ins Haus geholt. Gehen wir mal
zum Beispiel
auf die G2. Die G2 hat damals gesagt, wir wollen halt das schärfste Bild machen. Und haben sie auch im Zentrum hingekriegt. Dafür haben sie andere Dinge halt sträflich vernachlässigt, die im Gesamtpaket dann schlecht waren. Ich sag nur Controller, Tracking. Man muss ja die Gesamtheit irgendwie betrachten von so einem Headset. Und da kann ich ja auch, wie schon so oft, immer Dot aus den alternativen Realitäten, das hat er mal vor einer gewissen Zeit gesagt, nochmal zitieren. Ein Headset ist ein Gesamtpaket und du musst das gucken, was am nervigsten ist. Und wenn du damit leben kannst, dann kannst du auch mit dem Headset leben. So, und wenn sich ein Hersteller auf irgendwas so extrem spezialisiert, wie hier auf den Formfaktor und dieses Individuelle, dann aber andere Sachen halt negativ sind, die dann die Leute nerven. Und da gehört natürlich auch der hohe Preis dazu. Da gehört natürlich eine schlechte Edge-to-Edge-Clarity und ein kleines FOV dazu. Dann ist das Ding natürlich, wie im Chat schon gesagt, halt eben schon halb tot. Ne? Im Prinzip war das auch der Tod der G2, ne? So als eigentlich super Gerät mit großen Nachteilen. Und es ist auch im Prinzip das, wieso uns eigentlich die Pico 3 gefällt. Weil sie halt einfach nichts wirklich ganz, ganz schlecht macht. Sie ist nirgendwo der absolute Spitzenreiter. Sie hat kein Bild wie die Aero. Sie hat nicht, sag ich mal, den Formfaktor der Big Screen, ne? Oder selbst nicht mehr der Pico 4. Aber auch die Controller sind jetzt nicht ganz so toll wie jetzt die PlayStation-Controller, die mir sehr gut gefallen. Aber sie sind halt auch nicht viel schlechter und ne, der Tragekomfort ist nicht viel schlechter. Das ist alles so, ne, so durchschnittlich und damit halt eben gut. Ne, ausreichend halt.
Ja.
Ne, und im Prinzip ist es auch das Erfolgsrezept der Index gewesen. Ne? Sie hatte auch nie so ein schärfstes Bild. Sie war nie überall, dass man sagt, wow, das ist jetzt, aber sie hat halt alles richtig gut gemacht. Plus, man kann vielleicht sagen, die Controller, da waren sie am besten zu dem Zeitpunkt, ne? Und beim Tracking, da waren sie am besten. Aber ich sag mal, die gleichen Controller hat die Pro 2 auch und die war nicht so beliebt. Ne? Also letztendlich ist es halt eben dieses, ich habe irgendwas, was eigentlich nicht wirklich was hat, was nervt, was uns dann im Prinzip begeistert.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Definitiv ist das ein Grund, warum die G2 nicht das kompromisslose Headset eben gewesen ist. Ja, das Tracking, die Controller, WMR, das waren leider wirklich Probleme und sind es auch heute noch, ja.
Ab mal bei der Big Screen ja aber nicht. Da ist ja im Endeffekt alles Steam only.
Ja, es ist natürlich auch ein anderer Preispunkt einfach, ne? Aber man muss ja trotzdem sagen, dass trotz des wirklich geringen Preises der G2 ja Dinge einfach gestört haben. Punkt, ne? Und die könnte auch geschenkt gewesen sein. Damit würde ich dann trotzdem keinen kompetitiven Shooter spielen wollen, leider, ne? Das ist so das
Ja.
Problem. Man würde sie geschenkt, jetzt übertrieben gesagt, ne, dann einfach behalten und dann, ja, ach komm, jetzt spiele ich ein Sim-Racing-Spiel oder jetzt fliege ich, dann nutze ich die G2, ne? Aber ansonsten entscheidet man sich dann eher für ein Gerät, was alles gut kann. Du hast ja schon gesagt, stark auf, richtig,
Ja,
ja.
ja.
Ja, es ist wirklich schwierig mit der Big Screen Beyond. Dabei macht sie so viel richtig. Wir haben ja mit so viel Positiven auch gestartet und im Grunde genommen sehe ich sie auch immer noch als positiv an. Ich finde es eben, ich persönlich finde es super, dass sie diesen Komfortaspekt total ausräumt, dass man gar nicht die Frage sich stellen muss, ob die Brille einem irgendwie passt. Und also ich muss sagen, es ist nicht der nervigste Punkt einer PlayStation VR 2 für mich, aber ich glaube, der zweitnervigste Punkt, und zwar ist das der Komfort. Der ist einfach schlechter für mich als woanders. Und schlechter als woanders ist schon mal immer doof. Und dann hat man den Vergleich und das fühlt sich nicht gut an. Und hätten sie auch nur ansatzweise so einen Ansatz wie Big Screen verfolgt, dann wäre es einfach schöner gewesen. Ne? Und ja, IPD-Adjustment ist jetzt hier nicht so das Alleinstellungsmerkmal. Ja, es gibt leider immer noch Brillen wie auch die DPV E4, die kein Hardware-IPD-Adjustment haben. Also die Anpassung der Linsen nach links und rechts, damit sie eben direkt vorm Auge sitzen. Und was sie aber eben hier, oder was der Grund ist, warum es diese 15 Geräte gibt, ist eben, dass sie keine IPD-Verstellung haben. Und das ist natürlich ein Nachteil, wenn man ein Gerät mit anderen Spielern teilt, ne? Aber auch da, du hast es ja vorhin gesagt, Steigerhoff, bräuchte man ohnehin auch mehrere Gesichtspolster. Also wir wissen jetzt also immer noch nicht vollumfänglich alles. Und ich glaube, auch Big Screen selbst weiß noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Da können wir, glaube ich, von ausgehen. Ja, es ist also ein Enthusiastengerät. Und jetzt war Steigerhoff die Frage, weil ich habe ja vorhin das Thema Vorbestellung angesprochen. Wird es aus deiner Sicht ein Interesse von dir geben, wenn es beim deutschen Händler zu kaufen wäre, das Gerät? Ja,
Nein,
Bedenkzeit hoch.
nein,
Nein.
also ja, das hat aber verschiedene andere Gründe. Mich interessiert eigentlich gerade kein anderes Headset. Ich will mit den Dingen, die ich habe, spielen und ich bin mit den Dingen zufrieden. Und die Big Screen Beyond oder auch die Crystal, die definieren VR für mich nicht neu. Dadurch habe ich nicht mehr Spaß, dadurch habe ich nur mehr Geld ausgegeben. Letztendlich, wenn ich mit der Pico 3 ein Racer spiele, dann ist das für mich im Prinzip auch völlig ausreichend. Stand jetzt, ne? Wenn es vielleicht irgendwann mal was gibt, was wirklich dann noch ein paar andere Features hat und nicht nur 3 Pixel mehr und ein Fingerbreit FOV rechts, links oder so, weiß ich, habe das auch schon so oft erwähnt, die größte Enttäuschung bei der Index für mich war das FOV. Und nicht, weil das schlecht ist, es ist gut, aber alle haben geredet, oh, die Index hat so ein tolles FOV und dann setze ich die bei dir auf und denke so, wie, für so ein bisschen mehr ist das jetzt, das ist ein Fingerbreit rechts und links, mehr nicht. Und selbst wenn es 2 Finger sind, es ist immer noch
Ja,
die gleichen
genau.
Spiele und
Ja, die
es
gleichen,
macht für mich
genau.
kein anderes Erlebnis, ne? Solange ich nicht wirklich sowas habe, ohne irgendwas, wo ich denke so, wow, das killt mich total, ist es für mich nicht entscheidend. Und ich bin mit der jetzigen Hardware eigentlich soweit erstmal zufrieden. Es läuft alles. Und ja, ne, ich sag jetzt mal so, ich brauche nicht für Spiele, die, ne, irgendwie mittelprächtig sind, wie leider alle aktuellen Spiele, die es gerade gibt, irgendwie eine 1.500 € Hardware. Wenn wir jetzt einen Kracher nach dem anderen hätten, ne, und wir hätten Spiele am laufenden Band, die das Niveau von Alex haben, ja, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber nicht bei, ne, wenn jetzt hier, ich weiß nicht, was jetzt rauskam, Breachers. Ich meine, ich finde es toll, das Spiel, aber was macht mir bei Breachers, was macht es besser, das mit einer Big Screen oder mit einer Crystal zu spielen, als mit einer Pico 3? Für mich nix.
Ja, Sammy, siehst du das auch so wie Staroff, dass du eigentlich an Hardware nichts Neues mehr brauchst und eigentlich hauptsächlich nur Software bei dir fehlt?
Also ich kann immer Hardware gebrauchen, also ich kann dem jetzt nicht so
ja, ich kann
viel
es auch
abgewinnen,
gebrauchen,
aber ja.
Aber da muss sie was anderes tun. Das ist ja das, was ich sagen will. Ne, es muss ja irgendwie einen Grund geben, wieso ich, und das ist halt nicht diese 3 Pixel mehr. Ne,
nee,
das
da
ist
es ja, wir müssen ja ganz klar sagen, es ist der Formfaktor.
Ja, aber der Formfaktor, also da muss ich auch sagen, du hattest gerade gesagt, bei der PlayStation stört dich der Komfort. Ich hätte sogar gedacht, das ist für dich das Nervigste, wenn ich hätte raten müssen. Ich muss sagen, bei der Quest 2, was ich vorher gesagt habe, das ist schon hart, die nach so einer Zeit drauf zu sitzen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, die Pico 4, die Pico 3 und sogar die PlayStation stört mich gar nicht vom Komfort. Ich bin damit zufrieden. Wie beim FOV, besser geht immer, ganz klar. Aber ich würde mir jetzt nicht ein Headset kaufen, weil es so viel bequemer ist, wenn die anderen mich nicht so sehr stören.
Ja, also die Meinung ist natürlich auch interessant zu hören, denn letztlich muss Big Screen sich als Hersteller und Verkäufer dieser Brille natürlich fragen, ja, was wollen denn Spieler jetzt eigentlich oder was wollen Leute, die sich für VR interessieren? Grundsätzlich ist es natürlich erstmal auch so ein Schmankerl, wenn ich die sehe, dann denke ich mir, cool, ja, natürlich hole ich das modernere, kleine, cyberpunkig aussehende Headset vielleicht, aber dann sehen sie den Preis und irgendwie müssen sie einen überzeugen. Und auch hier ist es wieder wichtig, dass man diese Geräte eigentlich testen kann. Ja, du hast ja selbst, obwohl du wusstest, du wirst sie nicht behalten, auch mal eine 8KX getestet, weil du die Möglichkeit hattest einfach, ne? Und wenn sie
ja,
dich dann überzeugt hätte, hättest du sie auch behalten.
Ich bin auch gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich mal die Quest Pro in dem Maße teste.
Aber nur, weil du eben die Möglichkeit hast,
weil
ne?
Ich die
wenn
Möglichkeit
du 75% nur deines Kaufpreises wieder kriegen würdest, dann würdest du es wahrscheinlich nicht machen, ja.
Ich bin
richtig.
Aber auch nicht so richtig. Eigentlich möchte ich sie nicht bestellen und testen. Ich möchte sie gerne testen. Ohne dann dieses ganze Hin- und Her.
Ja, aber du kannst ja nichts machen. Es gibt ja leider keine Möglichkeit.
Nein, ja, bei jemandem, den man kennt, ne, und der die hat.
Nein, klar.
Zu testen.
Ja, ja, aber unabhängig zu sein, meine ich. Unabhängig von anderen, um sowas zu testen. Ja,
ja natürlich.
Das
klar.
Sind ja leider Dinge, die ja eigentlich genau in solchen Elektronikfachmärkten aus
ja,
meiner
Grover
Sicht.
Oder Grover oder so, ne, solche Dinge. Kann man ja,
ja
auch
machen. Kann man ja auch machen. Weiß ich gar nicht, ob es die da gibt.
Ja, ja. Bestimmt irgendwann.
Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ist die Pro überhaupt jetzt schon endlich im Handel? Ja, die
ich glaube, es
jetzt
gab da nicht mal eine Quest 2, ne, weil es die in Deutschland nicht
doch,
gab.
Doch, die gab es da sogar auch schon lange, bevor es die in Deutschland gab, ja. Das ja, fand ich auch interessant.
Ja, die Quest 2 konntest du schon auf Grover mieten, obwohl es die nee, in Deutschland so gibt.
Ja
aber wahrscheinlich über Österreich oder sowas, weil ja, mit der auch dort ja die Quest schon ganz normal verkauft hat, ja.
Ja, so, warum habe ich das jetzt erwähnt? Weil dann natürlich bei einem Test dann erst rauskommen kann, wow, dieser Formfaktor jetzt, der macht plötzlich alles aus. Das weiß ich ja gar nicht. Wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, wie es ist, vielleicht dieses Gerät aufzuhaben, da auch super komfortabel meine Kopfhörer zu tragen, das sehe ich mittlerweile vielleicht nicht als Vorteil, aber als gleichwertig an. Denn die Brille hat leider keinen Ton. Ja. Sie hat aber einen Klinkenstecker letztlich. Und ich kann dort an der Stelle eben ja dann auch Kopfhörer über dieses Stoffstrap komfortabel tragen. Brauche auch kein Headset, weil ein Mikrofon ist nach wie vor eingebaut in dem Gerät. Das stelle ich mir, das würde ich eben einmal erleben, diese Experience. Und ich glaube, sie könnten doch schon den einen oder anderen hier begeistern, wenn man die Möglichkeit hätte, diese Geräte zu testen. Das ist ein großes Problem. Ja, wer weiß schon, wie ein Maßanzug sich anfühlt und aussieht, bis er einen hat anfertigen lassen. Ne? Das ist einfach schwierig. Man kann Leute schwierig dahin holen. Ja? Dann kauft man sich eben doch den Anzug von der Stange. Das ist hier leider auch so aus meiner Sicht. Ja, wie findet ihr denn, ich hatte das gerade mit dem Audio angesprochen, wie findet ihr den Aspekt, dass man hier auch seine eigenen Kopfhörer tragen muss, Sammy. Ich weiß, du machst das selber ja auch schon, liegt aber daran, dass der ein oder andere ja durchaus uns auch zustimmt, was die HTC Vive Pro 2 Kopfhörer angeht. Die Qualität ist nicht so gut und deswegen trägst du sie. Ich weiß, bei der G2 hast du die G2 Kopfhörer-Lautsprecher normal benutzt.
Die ich aber inzwischen auch abgebaut habe, wenn ich sie mal benutze.
Ach so, okay. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil du dich jetzt so dran gewöhnt hast, immer alles so mit deinem Headset zu nutzen. Ja, das heißt, deine Antwort, jetzt kann ich es dir fast in den Mund legen, es fällt dann quasi auch so aus, du findest es in Ordnung, für dich ist kein Thema, du trägst Kopfhörer, wenn du VR spielst oder
Also ich
benutzt.
würde zumindest nie die 100 € extra ausgeben, um mir dieses Audio-Strap für die
Das gibt es
Brille
nämlich
zu
auch
holen.
noch, ja.
Also ich würde dann natürlich klar vorzugsweise meine Kopfhörer benutzen wollen. Und wenn man vor allen Dingen dann auch noch schöne Raumkopfhörer hat, die mit dem man auch ordentlich Sound hören kann, ist das ja im Film dann auch viel, viel geiler, wenn man dann da gucken möchte. Oder wenn vielleicht 5.1 oder sowas zu Hause hat, das ist vielleicht auch ganz cool, das dann über den Raum zu hören.
Das stimmt, das ist ja auch cool. Das kannst du ja bei VR nicht so richtig machen, wenn du dich selber bewegst. Dann passt es ja nicht vom 3D-Sound. Aber beim Kinofilm gucken, richtige 5.1-Anlage, ist doch gut.
Das
Wenn
stimmt,
man sie über die
ja.
Brille irgendwie
da, aber wenn es eh über den Computer läuft, das läuft ja eh bei der Brille alles im Computer, da kannst du das ja alles ein bisschen selbst bestimmen.
Ja, durchaus richtiger Aspekt. Wir hatten ja auch, oder ihr habt ja auch mitbekommen, ich habe ja mit dem guten Mats von Enter the Game jetzt die Tage auch mal diskutiert darüber, wie viel oder wie sehr lohnt es sich eigentlich noch, dass man eine Hi-Fi Soundanlage zu Hause hat für viele tausend Euro, wenn man dagegen gute Kopfhörer haben kann, die auch vielleicht einen viel besseren 3D-Klang erzeugen können. Ne? Und da kam natürlich bei der Diskussion raus, ja, HiFi ist natürlich an der Stelle vor allem für den Wumms da. Ne? Da habe ich eine ganz andere, ja, eine ganz andere Dynamik und auch ja Kraft, die ich übertragen kann, auch über den Raum. Ne? Und bei Kopfhörern ist das natürlich begrenzt an der Stelle. Aber dadurch, dass sie eben keine Raumakustik zwischen den Lautsprechern und den Ohren dann hat, ist natürlich da viel mehr an Details möglich, vor allem bei Raumklang. Ja, und hier könnte man tatsächlich, ihr habt recht, beides angenehme nutzen. Also kann man ja im Prinzip ja bei jedem VR-Set nutzen, muss man ja auch sagen. Aber der Komfort, hier sich dann auch schön anzulehnen, irgendwie auf der Couch oder was, der ist hier, glaube ich, dann doch ein Vorteil. Ja, also alles in allem wirklich ein spannendes Gerät mit einigen hier, was wir bisher nicht gesehen haben. Und ein paar Mal habe ich es jetzt heute auch schon im Chat gelesen. Glaubt ihr, oder ich frage dich darauf, glaubst du, dass jetzt dieser Formfaktor richtungsweisend, wegweisend für die Zukunft sein wird?
Ja, ich bin von dem Formfaktor nicht wirklich überzeugt. Das ist für mich auch der Kritikpunkt an dem Gerät. Das kann sein, dass sie das mal in Zukunft irgendwann bei Version 2 oder 3 hinkriegen. Aber jetzt haben sie es meiner Meinung nach noch nicht geschafft, weil ich mir zu große Nachteile einhandle. Und deswegen bin ich auch immer ein bisschen oder hätte eher gewünscht, dass sie sagen, wir machen es deutlich kleiner als alles, was es gibt. Auch sehr bequem, so bequem wie es gibt. Aber zumindest, dass ich dann noch ein vernünftiges FOV habe. Und die Linsen so, dass ich, ne, keine Glare-Effekte habe. Dass ich dann wirklich, weil dann wäre das Gerät für mich interessant gewesen. Also wenn es jetzt irgendwo vielleicht das Doppelte gewogen hätte, dann wäre es immer noch das Leichteste, was wir hätten, sei mal mit 250 Gramm. Wenn wir dann vielleicht irgendwie vernünftige Linsen, die noch eine gewisse Größe gehabt hätten, da hätte trotzdem noch genauso jeder gesagt, wow, wie geil. Und dann wäre sie auch für den gleichen Preis für mich durchaus akzeptabel. Und dann hätte ich auch wirklich irgendwie überlegt, die vorzubestellen. Auch mit allen Nachteilen. Ne, wenn wir jetzt sagen, wir mal so, Pico 4 von dem FOV, dann irgendwo zwischen dem Formfaktor von Pico 4 und der jetzigen Big Screen mit angepasstem Gasket und so weiter, kaum Glare. Super Teil. Hätte ich mir sofort geholt. Wahrscheinlich würden das die Hälfte von allen, die hier sagen, und dann würde ich sagen, ja komm, Crystal, pff, interessiert
Weil's,
mich nicht,
also in
weil
anderen
ich,
Worten, weil es dann wirklich kompromisslos wäre.
ja, weil es dann wirklich weniger ist. Und das verstehe ich auch nicht, wieso Hersteller sich immer auf einen Faktor konzentrieren und da so in die Extreme gehen müssen. Anstatt zu und damit aber sich so viele Nachteile einhandeln, ne?
Ja, da
Das
hast du
ist für
recht.
mich irgendwas, was für mich nicht wirklich
Ja.
verständlich ist. Mach doch einfach nicht ganz so klein, weil wir es noch nicht können. Das können wir vielleicht, wenn wir die Erkenntnisse haben in 3 Jahren. Aber bis dahin ein bisschen weniger und dafür aber, ne? Im Prinzip ist es bei PlayStation genauso. Da steht überall drauf, ja, OLED und HDR, das muss auf dem Karton draufstehen und letztendlich hast du damit Mura eingefangen. Ja, toll. Ja, ist ja so.
Ist bei der Big Screen auch noch nicht ganz so hundertprozentig ist, obwohl bis jetzt noch keiner gesagt hat, welches sieht, aber.
Ich muss ehrlich sagen, ich sehe Muran oder schaue nur noch nach Muran in meinen eigenen Augen, weil, ja, also mir reicht es nicht mehr, dass jemand sagt, es ist kein Mura. Ist einfach so. Ne? Aber ja, die Frage wurde gestellt und es gab auch Antworten, kein Mura. Kann ja sein, aber wenn wir allein überlegen, wie viele Leute die PlayStation VR 2 ja schon testen konnten vor Release. Mhm. Und auch Leute, die auch ein bisschen Ahnung haben müssten, wie Road to VR oder auch der Virtual Reality Oasis, glaube ich, heißt der, ne, aus England, dann fragt man sich, warum war da nicht wenigstens mit erwähnt, dass es Mura hat, das Headset.
Ja. Naja, es gab ja einige, die sowas erwähnt haben, deren Videos wurden ja dann gesperrt.
Genau.
Oder es gab welche, die hatten Maulkorb, ne? Das ist ja auch so.
Ja, super.
Ja.
Ja, ich muss dir tatsächlich zustimmen. Also ich finde das gut, was du gesagt hast. Es lohnt sich nicht, hier in solche Extreme zu gehen, denn es wäre, glaube ich, viel oder würde viel erfolgreicher sein. Wir wissen ja nicht, ob es erfolgreich wird, wenn man den Marketing-Slogan nehmen kann, das kompromisslose Headset. Und es ist dann auch so, ne? Weil das sind ja Aspekte, FOV, Glare und Edge-to-Edge Clarity. Alles mit den Linsen. Es hat alles mit den Linsen zu tun. Und das kann man alles eben durch weitere Optimierung der Linsen oder auch einen Switch auf eine andere Linsenart lösen. Und dann hätte man wirklich ein perfektes Gerät aus meiner Sicht. Ich wüsste dann nicht mehr, was dieses Gerät dann hier missen lässt. Wirklich nicht.
Ja, ich
eigentlich nur das Kabel, oder? Weil ich überlege, das Kabel ist fast genauso schwer wie die ganze Brille also insgesamt, weil das könnte ich mir vorstellen, das wird auf Dauer bei der Brille bestimmt nervig. Du wirst bestimmt das Kabel mehr merken als die Brille selber.
Das ist ein guter Hinweis, das wird, glaube ich, so sein. Ich glaube, du wirst das Kabel wirklich merken. Es wird einfach ziehen.
Es wird genau, ziehen. Also es wird immer gefühlt schwerer sein. Wird wahrscheinlich auf der Seite, wo das Kabel das ist, immer
sein,
gefühlt ein bisschen schwerer sein.
Ja.
Ja, durchaus möglich. Ne? Wir dürfen auch nicht den Fehler machen, nur weil da Big Screen draufsteht, immer diese Brille als Filmbrille darauf zu reduzieren, weil wir wollen ja eine haben,
mit der
spielen,
wir
alles machen. Wir wollen damit ja spielen. Ne? Wir wollen damit halt vor allen Dingen, was weiß ich, auch Shooter oder sonst was. Ne? Eben das, wo eine Crystal mit 1,2 Kilogramm eher ungeeignet ist. Ne? Ich meine, da habe ich, glaube ich, hätte ich keine Lust mit Pavlov zu spielen mit so einem dicken Ding da auf dem Korb, ne? Oder Breachers oder so.
Ja, das stimmt. Ja, und alleine genau, es ist sehr wichtig in VR, dass man, bevor man, also es gibt ja diesen Moment, wo man entscheidet, spiele ich jetzt VR oder nicht? Ja, benutze ich das jetzt? Und wenn du einfach eine komplett coole Erfahrung hast, während du dir gerade die Brille aufsetzt und das Spiel startest, dann ist einfach die Hemmschwelle, dass du jetzt VR spielst und es benutzt, viel geringer. Und die Big Screen könnte das wirklich ja bringen. Sie könnte allein durch den Formfaktor eine Art Komfort schaffen, auf dem Kopf, im Gesicht, dass man sagt, hey, diese Brille kann ich direkt eine Stunde noch mal länger als jede andere Brille trage, benutzen. Und das weiß man aber vielleicht erst, nachdem man diese Brille hat.
Genau.
Ne? Jetzt gerade denkt man
komplett für ihn fertig designt ist. Genau. Also wirklich für jemanden selber. Also ich glaube, man kann sie bei jemandem ja immer mal probieren. Aber ich glaube, man muss die wirklich, wenn man die wirklich erleben will, muss man die wirklich für sich optimiert erleben.
Ich glaube, das war auch grundsätzlich das erste Konzept hinter der Brille, ne? Dass sie gesagt haben, komm, wir sitzen hier im Big Screen und gucken so einen Film und wir gucken halt mal vielleicht einen 3D-Film Herr der Ringe, 3 Stunden. Und dann denkst du dann natürlich, wenn du das mit der Quest 2 spielst und du hast das Original Headstrap, wo es die moddet, dann denkst du aber nach 1,5 Stunden, boah, jetzt sitze ich hier aber auf meinem Stuhl und guck diesen Film und langsam wird es aber echt ungemütlich.
Genau.
Und da haben die sich wahrscheinlich gedacht, jetzt irgendwie was Kleines, Leichtes, was ich nicht merke. Wieso nicht, ne?
Das erstickt das wirklich, da hast du recht, ja. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt cool, dass wir ja ein Gerät hier haben, was noch ein Prototyp ist, weil eine kleine Mini-Chance ja besteht, dass sie diese Nachteile, über die wir gesprochen haben, vielleicht noch ausmerzen oder zumindest weniger schlimm machen. Und dann kann man vielleicht so eine Hemmschwelle erreichen, wo man sagt, ja, es ist immer noch ein Nachteil, aber das stört mich jetzt wirklich nicht mehr so sehr. Das würde mich freuen für uns alle, für Big Screen. Ich weiß aber leider, und das wisst ihr auch, mindestens genauso gut wie ich, dass Hersteller eins gut können, Dinge versprechen, ob sie es dann halten. Ja, also immer dieses, das ist noch ein Prototyp und ja, das wird noch geändert.
Ja, also ich gebe dir recht,
Ich
wir
habe jetzt
müssen den
manchmal das Gefühl,
Podcast nochmal auf
das ist
Englisch
die
machen.
Ausrede, um jeden Fehler zu kaschieren. Ne?
Korrekt.
Ja, wir müssen den Podcast auf Englisch machen und wir müssen denen dann einen Link schicken. Aber ja, das würde mich ja auch mal interessieren, ob solche Sendungen, gibt es ja auch in englischsprachig oder sonst was, ob solche Hersteller das auch mal verfolgen und sich mal so, weil manchmal hat man ja das Gefühl, gerade im VR-Bereich, die entwickeln halt einfach an den Leuten vorbei, ne? So in gewissem Maße. Ich sag mal, Pimax auch wieder ein Beispiel. Du kannst ja alle Vorbesteller fragen, wen das stört, dass jetzt der Standalone-Part noch nicht geht. Wahrscheinlich keinen. Weil am liebsten hätten alle eine Crystal ohne den ganzen Kram. Weil die wollen in ihrem Flight Simulator sitzen, die wollen in ihrem Racing Rig sitzen und denen ist das völlig egal, dass da irgendwann ein Standalone-Shop kommt, ne?
Ja, sie interessieren sich halt viel mehr für die Pimax Portal und brauchen dann den Standalone-Part. Natürlich nicht in der Crystal. Ja, aber Spaß
Ja.
beiseite. Es ist natürlich so, dass wir, ja, also ich kann selber so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab ja doch durchaus einen ein oder anderen Release, wo ich auch beteiligt war, im Sinne von, dass ich Geräte vorher mal hatte für New VR Tech, die testen konnte. Und auch die Möglichkeit hatte, Feedback abzugeben. Es gibt aber noch weniger Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass das Feedback dann angenommen wurde. Hier immerhin sind wir jetzt im Prototyp-Stadium, sodass wenigstens die Meinung derjenigen, die die Geräte jetzt bekommen haben, ja doch durchaus angehört wurden. Das lasse ich jetzt so ein bisschen, warum sage ich das? Weil ich natürlich, wenn jemand jetzt wie Big Screen plötzlich sagt, sie bieten noch das Topstrap jetzt zusätzlich mit an und geben das in die Box, dann ist es zumindest ein Feedback, was sie sich angehört haben, was jemand gegeben hat und was sie dann umsetzen. Das ist aber natürlich ein leichtes, da so ein Gummiband da noch reinzugeben, ja. Was ist jetzt mit diesen essentiellen Dingen? Und die Frage ist selbst der Prototyp-Stadium jetzt gerade überhaupt noch ausreichend dafür, solche essentiellen Dinge zu ändern? Keine Ahnung. Denn so lange ist es ja gar nicht mehr. Wir sind hier inmitten des zweiten Quartals 2023 und in Q3 soll sie ja schon kommen. Wahrscheinlich wie immer Ende
Aber erstmal nur in den
Q3.
USA, ja.
Genau, erstmal nur in den USA und wahrscheinlich rutscht es sowieso in Q4, aber dann soll sie rauskommen und Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres vielleicht realistischer gesehen dann auch hier bei uns. Und da ist also die Frage, reicht jetzt diese Zeit noch, um solche Änderungen dort einfließen zu lassen. Wir werden es sehen. Wir würden uns auf jeden
Es
Fall
kommt halt auf die
freuen.
Produktionsart an, wie sie es machen, ne? Also viele glauben ja, was ist wahrscheinlich eh alles größtenteils gedruckt und dann zusammengesetzt wird. Da kannst du sowas rein theoretisch noch ändern. Also kommt halt auf die Linsen an, ja, wie die bestellt haben, ja.
Es geht immer darum, wie flexibel ein Hersteller ist, ein Partner, mit dem man das macht und aber auch einfach, wie viel Geld man hat, ne? Weil Dinge sind
Das
manchmal,
doch.
Werkzeuge sind schon da und so weiter und so fort und dann ist
Ja,
es
aber
so, ja.
Linsen komplett auszutauschen, da sehe ich als sehr unrealistisch an, die
Ja,
Hoffnung
denn
da
es
zu
reicht
haben.
nicht, die nur zu tauschen, sondern dann muss man wieder den Abstand ändern, wieder was anderes und,
Linsenprofile
ne? Das ist
anpassen,
alles nicht so leicht, ja.
Distortion-Profile. Frag Neudi, wie es geht, Linsen tauschen. Da kannst du nicht einfach irgendwelche reinnehmen und irgendein anderes Headset und es muss ja alles
Das ist
aufeinander
ja
passen.
einfacher.
Und dann bei individuellen Geräten, ne? Das muss man ja auch noch bedenken. Was hat das für Auswirkungen?
Ja, also lasst uns gerne mal wissen in den Kommentaren hier, wenn ihr das Ganze nachträglich hier angeschaut oder angehört habt, wie findet ihr das Konzept der Big Screen Beyond? Was sagt ihr dazu, dass es eben diese Nachteile gibt? FOV, Glare und Edge-to-Edge-Clarity, jedenfalls des Prototyps jetzt und anhand von Berichten von anderer, ne, von anderen Leuten. Und das würde uns auch mal interessieren, was ihr sagt. Denn das andere ist aus unserer Sicht alles durchweg positiv. Und grundsätzlich hindert uns jetzt gerade eigentlich nur eine Vorbestellung, weil es vielleicht nicht so viel Motivation gibt, weil eben das ja, Konzept vielleicht noch alleine nicht überzeugt. Du hast es gesagt, Stargoff, ne? Du wünschst dir gerade eher andere Sachen, aber eben auch als End-User, als Endverbraucher hier wird es einem schwer gemacht, die Brille risikolos mal auszuprobieren. Das würde uns doch mal interessieren und ansonsten bedanken wir uns natürlich, dass ihr hier so dabei wart. Vielen Dank auch für die Chatbeiträge hier während des Streams und wir freuen uns darauf, uns in der nächsten Folge, in der, was sind wir dann, 77. Folge, ne? Wieder zu sprechen hier im New VR Tech Talk. Schnapszahl, wir können ja mal alle einen kurzen bereithalten beim nächsten Mal. Und ja, wir sagen dann bis dahin also gute Zeit. Also bis dahin, danke, ciao.
Tschüss.